Ja, ein Pastor war eingeladen bei einer Familie zum Essen. Er war auch da und nach dem Essen ist er nach Hause gegangen und die Frau hat festgestellt, dass ein silberner Löffel fehlt. Und die Frau sagte dann zu ihrem Mann, ich glaube, der Pastor hat den Löffel gemopst. Und der Mann sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, das macht er sicher nicht. Aber die Frau war überzeugt, das ist so. Aber es ließ sich nicht aufklären. Ein Jahr später war der Pastor wieder zu Besuch und die Frau war noch so unter Spannung, dass sie gesagt hat, Pfarrer, hast du nicht beim letzten Mal den Löffel geklaut? Und der Pastor hat gesagt, ich habe ihn nicht gestohlen, ich habe ihn in die Bibel gelegt. Und dadurch, dass ein Jahr der Löffel nicht gefunden wurde, war ziemlich klar, die haben in ihre Bibel nicht reingeguckt. Ich möchte kein schlechtes Gewissen machen, ich möchte einfach Mut machen, dass wir vermehrt in die Bibel gucken, Bibel lesen. Darum ist das Thema ja heute auch, dass man sieht, wie die Bibel uns verändern kann, wie sie uns prägen kann. Der Text, der uns heute beschäftigt, ist der klassische Text dazu aus 2. Timotheus 3. Da schreibt Paulus in dem Zusammenhang, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Wir werden so drei Gedanken verfolgen, warum es, wie die Bibel uns verändert und prägt. Den ersten habe ich mal überschrieben, achte die Bibel als Gottes Wort. Wenn ihr einmal weiterklickt, dazu habe ich ein Bild mitgebracht von einem kleinen Mädchen, das eine Kinderbibel bekommen hat, die war gerade in der Schule und machte schön Kringel in der neuen Kinderbibel. Die Mutter war erst etwas pikiert und hat gefragt, was machst du denn da? Und das Mädchen meistens meinte, ich markiere da, wo Jesus und Gott steht, damit ich ihn finde, wenn ich ihn suche. Und damit hat das Kind indirekt etwas deutlich gemacht, worum es in der Bibel geht. In der Bibel finden wir Gottes Wort. Wenn ich Gott suche, bin ich also gut beraten, in die Bibel zu gucken, Gottes Wort ernst zu nehmen. Das öffnet uns den Blick für Gottes Herrlichkeit, für Gottes Größe, für das, was Gott uns sagen möchte. In unserem Text heißt es so, wenn ihr, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Im Griechischen steht da Theopneustos, das heißt Gott gehaucht. Also Gott hat die Schreiber des Neuen Testamentes unter Berücksichtigung ihrer Art und ihrer Geschichte gebraucht und hat trotzdem durch den Heiligen Geist dafür gesorgt, dass er sein Wort uns mitgegeben hat. Also wir haben Gottes Wort. Und weil es Gottes Wort ist, ist es doch sinnvoll, dass wir es ernst nehmen, dass wir es achten, dass wir darin Rat holen, uns reinschauen. Es eben ernst nehmen in dem Umgang, den wir damit haben. Der Luther hat mal davon gesprochen, die Bibel ist Norma Normans. Er hat gesagt, das ist die normierende Norm. Also wenn ich einen Kompass suche außer mir, wenn ich nicht selber das Zentrum bin, ich suche ein Zentrum, Gott ist das Zentrum und in seinem Wort hat er geschrieben als eine Möglichkeit, mich selber zu sehen im Worte Gottes. Die normierende Norm ist Gottes Wort. Also wenn es darum geht, was wahr ist, wenn Leute erheben Anspruch auf Wahrheit, bin ich aufgefordert, in der Bibel zu gucken, was die Bibel zu diesem Anspruch zum Beispiel sagt. Wenn ich Entscheidungen treffen muss, wichtige Dinge, ich finde nicht zu allem eine Antwort in der Bibel, aber zu vielem finde ich Dinge, die in der Bibel schon geschrieben stehen, wo ich Gott fragen kann. Ich finde Prinzipien, die Gott dort niedergelegt hat, die ich auf mein Leben anwenden kann. Was eben schwierig ist, wenn wir Menschen anfangen, uns sozusagen über die Schrift zu stellen, wenn wir nur noch das hören wollen, was uns eben gefällt. Auch das hat Paulus schon mal als Kritik formuliert, dass es Menschen damals gab und auch geben wird. Er hat gesagt, 2. Timotheus 4, Vers 3, einmal weiter bitte. Denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen, immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gern hören wollen. Wisst ihr, wir brauchen nicht Menschen, die uns sagen, was wir hören wollen, weil uns das nicht hilft. Das bestätigt uns vielleicht in dem, was wir denken oder in dem, was wir leben, aber das gibt uns keine Korrektur oder keinen Maßstab, sondern wir machen uns was vor. Dann drehen wir uns um uns selber. Dann bin ich selber im Blick und nicht mehr Gott. Und wenn ich mich um mich selber drehe, hat mal jemand gesagt, dann drehe ich mich an Gott vorbei, weil ich ja immer damit beschäftigt bin, mich um mich zu drehen. Dann kann ich also nicht mehr auf Gott hören. Also wenn es darum geht, für unser Leben Orientierung und Ähnliches zu haben, sind wir gut beraten, die Bibel zur Hand zu nehmen. Unser Altpräses Peter Strauch, der hat das einmal schön formuliert. Er hat mal gesagt, Gott führt durch die Bibel, also durch sein Wort, durch hörendes Beten, durch andere Menschen, durch Erfahrung und auch durch die natürliche Begabung, die er uns selbstverständlich geschenkt hat. Und dann hat er das aber kritisch hinterfragt und hat gesagt, aber wenn ich unsere Praxis sehe, dann stelle ich fest, dass wir die Reihenfolge umgekehrt haben. Und er hat dann gesagt, wir hören auf unsere Vernunft, entscheiden meist nach vernünftigen Gesichtspunkten und gestehen dem Wort Gottes und dem Gebet sozusagen nur noch eine flankierende Rolle zu, die uns in dem bestätigen sollen, was wir schon entschieden haben. Und dann hat er eben gesagt, menschlich gesprochen muss Gott sich manchmal ganz schön anstrengen, wenn er unsere vernünftigen Gründe korrigieren will. Also ganz wichtig, wenn ich Gottes Wort achte, nicht in meiner Vernunft beginnen, so wichtig die ist, wir haben die Vernunft auch von Gott geschenkt bekommen, aber der Maßstab, den wir zuerst haben, ist Gottes Wort. Achte die Bibel als Gottes Wort und dann lese sie einfach aus der Liebe zu deinem Herrn, weil Jesus dir begegnet ist, das sie zu lesen. Das war der erste Gedanke, warum es, wie Gottes Wort uns verändern kann, wenn wir ihm zulassen, dass wir es als Gottes Wort betrachten. Das zweite, setze dich ihrer Wirkung aus. Setze dich ihrer Wirkung aus. Die Gideons haben schon erzählt, wie die Bibel Menschen verändert. Ich habe von einem Mann gehört, der in ein Hotel gegangen ist, an Heiligabend eigentlich das Ziel hatte, an diesem Abend sein Leben ein Ende zu setzen. Er war alkoholabhängig, drogenabhängig. Seine Frau hat ihn vor die Tür gesetzt, Heiligabend war im Hotel. Und da lag eine Bibel auf dem Tisch der Gideons. Er hat sie weggeschubst vor Ärger. Sie schlug auf und er hat gelesen, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden schenke ich euch. Und dann war es so, als hätte ihn Blitz getroffen, weil Gott in sein Leben gesprochen hat, ihn bewegt hat, herausgefordert hat. Er hat eine Gemeinde gesucht, ist zum Glauben gekommen und konnte später bezeugen, wie Gott sein Leben verändert hat. Er ist Pastor sogar geworden, man muss nicht Pastor werden, er ist es geworden und hat geschrieben, ich danke den Gideons, dass sie die Bibeln ausgelegt haben und ich danke Gott für sein Wort, dass es mich so verändert hat. Die Bibel verändert und das kann sie heute auch noch tun. Wir finden in unserem Text verschiedene Dinge, wie sie das tut. Einmal weiterklicken. Da steht, sie ist uns gegeben zur Lehre, sie kann uns lehren, was wahr ist. Also wenn es darum geht, Irrlehren zu beurteilen, Orientierung zu haben, dann kann ich in die Bibel gucken. Sie hilft uns und lässt uns erkennen, was wahr ist. Jesus hat mal gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen und die finde ich in seinem Wort. Darum ist es wichtig, reinzuschauen. Wisst ihr, Paulus hatte am Anfang versucht, mit Gewalt und Fanatismus die Christen aufzuhalten. Was hat er geerntet? Angst, Tod und Schrecken. Und später, als ihm Gott begegnet ist, Jesus begegnet ist im Licht, stellt Paulus eigentlich zwei Fragen, die sein Leben verändert. Die erste Frage, die er stellt, Herr, wer bist du? Und als Jesus ihm sagt, ich bin der, den du verfolgst, weiß er, dass sein Leben falsch ist. Die zweite Frage, die Paulus sozusagen stellt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann kommt der Hananias zu ihm und sagt ihm, was Gottes Auftrag für ihn ist. Und dann hat Paulus die Welt verändert, aber als ein ganz anderer Mensch, weil er von innen erneuert wurde. Also sie ist uns gegeben zur Lehre. Das Zweite, was hier steht, einmal weiterklicken, sie ist gegeben zur Erkenntnis der Sünde. Da heißt es in 2. Timotheus 3 weiter, uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Ich fand mal schön, dass Spurgeon, der alte englische Prediger, der hatte mal in einem Restaurant gesessen, das ziemlich groß war, in einem richtig großen Laden. Und immer wenn er hochguckte, sah da hinten einen Herrn, der ihn sehr grimmig angeguckt hat. Und das hat ihn so geärgert, dass er schrieb, dann ging ich rüber, um dem Mann mal zu fragen, was er gegen mich hat. Bis er festgestellt hat, er hat in sein Spiegelbild geschaut. Er hat sich die ganze Zeit selber gesehen, weil das Restaurant so groß war. Und dazu habe ich dieses Bild, dass die Bibel, das ist ein Spiegel. In der Bibel als Spiegel erkenne ich mich, wie ich bin. Also wenn ich in die Bibel schaue, sagt Gott mir nicht, es ist alles gut, du bist ein netter Mensch, vielleicht mal auch das. Aber manchmal sagt er mir auch, du Frank, in deinem Leben ist was nicht in Ordnung. Guck dich an, so siehst du wirklich aus. Und deshalb brauchen wir die Bibel zur Korrektur, zum Erkennen der Sünde. Wisst ihr, wir Menschen können unser Böses verstecken, wir können es beschönigen, wir finden Gründe, warum wir manchmal Falsches tun und es aus unserer Sicht trotzdem richtig ist. Das Dumme ist, dass Gott dabei nicht mitmacht. Wenn wir in der Bibel lesen, sagt er uns, nee, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ich habe da was anderes zugesagt. Und darum ist es wichtig, in sein Wort zu gucken. Das Dritte, was wir hier hören, ist gegeben zur Korrektur. Nachdem wir die Sünde erkannt haben, sagt Gott nicht so, jetzt bist du dran, Edge, sondern er möchte ja, dass wir es verändern, dass wir umkehren von den falschen Wegen und wieder zu ihm zurückkommen. Darum ist es eben auch wichtig, in der Bibel zu lesen und das an uns ranzulassen, dass Gott vielleicht sagt, kehr um, heute, mach nicht so weiter, du schadest dir, du schadest anderen, das ist vielleicht nicht in Ordnung. Manchmal sagt Gott auch bestätigende Sache, das ist auch schön, aber manchmal eben auch korrigierende Dinge, die uns herausfordern. Beispiel im Alten Testament, David hat Ehebruch begangen mit Bathseba, ihrem Mann in Krieg geschickt, an vorderste Front, wurde umgebracht. In 2. Samuel 12 kommt der Prophet Nathan zu ihm und erzählt David diese Geschichte von dem Mann, der ein Schaf hat, dass er wie sein Kind umsorgt hat und der Reiche, der ganz viele Schafe hatte. Und als der Reiche Besuch bekommt, schlachtet er nicht eins seiner Schafe, sondern das von dem Armen, das eine, das für ihn wie ein Kind war. Wisst ihr, und der David war Hirte und da hat sein Hirtenherz geschlagen, hat gesagt, das ist ungerecht, dieser Mann muss sterben. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist dieser Mann. Du hast mit dieser Frau Ehebruch begangen, du hast viele Frauen, jetzt hast du jemand anderem die Frau weggenommen, du bist dieser Mann. Und David lässt sich das vom Propheten sagen, er ist erschüttert und er tut Buße, er kehrt um. Darum brauchen wir Gottes Wort. Ein letztes, was in diesem Punkt noch steht, sie ist gegeben zur Erziehung, erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Paulus spricht hier im Griechischen von Pädagogik, also die Bibel will uns sozusagen trainieren, ein Leben zu führen, das in Gottes Augen bestehen kann. Da steht nicht, dass wir das je schaffen werden und perfekte Menschen sind, das steht da nicht, aber es will uns verändern, trainieren. Jetzt am Mittwoch war Allianzsitzung, bei uns in den Räumlichkeiten, am Donnerstag war Allianz-Sitzung in Räumlichkeiten und ich fand interessant, da kam einer aus der Allianz, den Namen sage ich euch jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob ihr ihn kennt, aber ich fand das sehr eindrücklich, der war eine Viertelstunde vorher da und ich habe gesagt, oh, ist ja super, du bist ja schon hier und da hat diese Person zu mir gesagt, weißt du, ich war mal ein ganz unpünktlicher Kerl, ich kam immer zu spät und ich habe manchmal andere Leute dadurch wirklich zu Weißglut getrieben und hat gesagt, und dann saß ich mal in dem Gottesdienst und der Pastor hat über Disziplin gesprochen. Und da hat Gott mir das so deutlich gemacht, dass ich so nicht weitermachen kann. Und seitdem ist er immer pünktlich. Er hat gesagt, Gott hat mich wirklich da getroffen. Das ist jetzt kein Appell an alle, die sonst zu spät kommen. Das muss Gott euch sagen, nicht ich, wenn das ein Punkt in eurem Leben ist. Für ihn war es ein Punkt, wo Gott ihn angesprochen hat und ihm deutlich aufs Herz gelegt hat, so geht es nicht weiter. Ihn hat es erzogen. Gottes Wort verändert. Also wenn wir die Bibel lesen, dann brauchen wir Mut, uns verändern zu lassen, weil Gott dann wirklich etwas in unserem Leben tun möchte. Der dritte und letzte Gedanke, den habe ich überschrieben, lass dich durch sie zurüsten. Das ist jetzt mehr, sage ich mal, aus meiner Sicht ein zukünftiger Aspekt. Also der zweite Gedanke war, dass ich jetzt in dem Alltag verändert wäre, aber die Bibel möchte uns auch zurüsten, dass ich für zukünftige Gelegenheiten sozusagen ausgerüstet bin. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von, ich weiß nicht, ob ihr das noch so in Erinnerung habt, vor ein paar Jahren ist hier so ein Flugzeug notgelandet und zwar direkt nach dem Start sind die Triebwerke ausgefallen und der Pilot musste innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, was er zu tun hat. Und er hat sich entschieden, das Flugzeug auf dem Hudson River notzulanden. Er hat es geschafft, Also das ist erst später so untergegangen, er hat es geschafft. Alle 155 Passagiere wurden lebend gerettet. Warum hat er es geschafft? Weil er gut zugerüstet war. Der hat in wenigen Sekunden eine Entscheidung treffen müssen und das konnte er nur, weil er gut ausgebildet war. Und das möchte ich jetzt auf uns übertragen. Manchmal müssen Christen in kurzer Zeit wichtige Entscheidungen treffen und dann ist es eben wichtig, dass ich gut gerüstet bin in Gottes Wort. Und ich glaube, dass Gottes Wort eben auch für zukünftige Entscheidungen Menschen zurüstet. Paulus schreibt es hier, 2. Timotheus 3, Vers 17, durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Der Timotheus, der hatte, dem das geschrieben ist, wurde, der hatte alle Mittel an die Hand bekommen, wenn er die Bibel nutzt, um als Gemeindeleiter gute Entscheidungen zu treffen. Das konnte er, weil Gott ihn befähigt hat mit seinem Wort. Die Frage an dich und mich ist, wie gut bin ich auf aktuelle Herausforderungen oder Dinge, die plötzlich auf mich zukommen, eingestellt, auf Stress, auf Probleme, auf Nöte? Kann ich dann auch aus etwas schöpfen, was in mir ist, das mir hilft, dann gute Entscheidungen zu treffen? Oder geht es uns so, wie manchmal Jesus Leuten vorwerfen muss? Jesus stellt den Leuten manchmal die Frage, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Oder hier in Matthäus 22 stellt er die Frage, ihr denkt ganz falsch, antwortet Jesus. Und dann diese Anklage, ihr kennt weder die Heiligen Schriften, noch wisst ihr, was Gott in seiner Macht tun kann. Man muss sagen, das war jetzt noch nicht an Leute geschrieben, die Christen waren, aber es könnte auch eine Herausforderung an uns Christen sein. Sind wir bereit, sind wir fähig, anhand der Bibel gute Entscheidungen zu treffen? Haben wir gelesen? Können wir beurteilen? Ich möchte euch noch ein paar Tipps mitgeben. Gott hat sich die Bibel ja als Arbeitsmittel gedacht. Also die muss nicht am Schrank stehen bleiben. Ihr müsst nicht einen silbernen Löffel nach einem Jahr finden, wenn ich euch besucht habe, euer silberner Löffel fehlt. Vielleicht lag es an mir. Das muss nicht sein. Die muss nicht im Schrank stehen, sondern wir dürfen sie ja benutzen. Und ich möchte euch einfach noch kurz, das weiß man eigentlich, aber noch mal Mut machen, wirklich in der Bibel zu lesen. Bevor ihr lest, betet doch einfach, dass Gott sagt, Herr, öffne mir dein Wort, dass ich verstehe, was ich lese. Und dann ist so ein nächster Schritt, dass man einfach mal sich ein paar Fragen stellt. Wenn ich das gelesen habe, was sagt der Text überhaupt? Und wenn ich gehört habe, was er gesagt, dass ich mal frage, was hat das damals bedeutet? Was bedeutet das denn jetzt für mich? Man muss ja Texte immer aus der Situation auch lesen, in die sie geschrieben sind, damit ich verstehe, was damals gemeint ist, was das heute meint. Und das Dritte, wie wende ich das, was ich gelesen habe, auf mein Leben an, auf meine Familie, auf den Umgang mit Nachbarn, auf meinen Beruf, auf eine Situation, in der ich stecke, was bedeutet das für mich? Habt den Mut, das zu tun. Und wenn es euch schwerfällt, alleine Bibel zu lesen, lest mit anderen zusammen die Bibel. Also nochmal die Ermutigung, wer noch keinen Hauskreis hat, in einem Hauskreis wird normalerweise auch die Bibel gelesen. Geht in den Hauskreis, dann hat man wenigstens einmal in der Woche die Bibel gelesen. Das ist auch schon mehr, als wenn man jetzt sagt, ich tue es vielleicht wenig oder gar nicht. Ich möchte einfach Mut machen, die Bibel zu nutzen. Ein Zitat von Luther, der geschrieben hat, die Heilige Schrift ist ein Kräutlein, je mehr man es reibt, desto mehr duftet es. Ihr könnt nachher mal zu Hause, wenn ihr Basilikum in der Küche habt, mal ein bisschen reiben. Es ist wirklich so, wenn man es reibt, die ganzen Finger riechen, man merkt diesen Duft. So ist es beim Gebrauch der Bibel auch. Zum Schluss, ich möchte so zusammenfassen, wisst ihr, als Maria die Worte des Engels bekommt, heißt es, sie bewegte die Worte in ihrem Herzen. Und ich bin überzeugt, wenn wir wie Maria die Worte Gottes in unserem Herzen bewegen, dann wird Gott uns auch bewegen. Und dann wird es auch Bewegung geben in Gemeinden, in meinem Leben. Und das wünscht sich Gott für dich und für mich. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Und ich fände toll, wenn ihr durchhaltet beim Kolosserbrief-Projekt, die schon mitgemacht haben. Man kann auch jetzt noch einsteigen. Man muss nicht die 30 Mal schaffen. Hab Mut, mal einen Kolosserbrief zu lesen und diese Fragen zu stellen. Was bedeutet das? Was sagt Gott da? Was hat das damals bedeutet? Was bedeutet das jetzt? Was will Gott mir sagen? Das ist immer der wichtigste Schritt. Was will Gott mir sagen? Und wenn ich etwas erkannt habe, zu versuchen, es umzusetzen. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und wir haben das in dieser Bibelstelle im Timotheusbrief so gehört, dass dein Wort wirklich uns verändern kann. Nicht, weil es nur Buchstaben sind, sondern weil es dein Wort ist, weil du diese Worte uns mitgegeben hast, weil wir sie brauchen, weil sie für uns wichtig sind. Und ich danke dir, dass du unser Leben dadurch prägen kannst, für jetzt, für das, was uns jetzt herausfordert, dass du uns aber auch schon zurüstest für Dinge, die noch kommen. Und ich möchte dich bitten, dass wir ja wirklich aus Liebe zu dir dein Wort lesen, nicht aus Verpflichtung, sondern dass wir es lesen, weil wir wissen, dass du zu uns reden möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht ohne Worte zurückgelassen hast, sondern dass wir immerhin in die Bibel gucken dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du die Arbeit der Gideons segnest. Wir haben gehört, in wie vielen Ländern noch Bibel verteilt werden können und sollen, wie viel Bedarf noch ist an Bibeln. Gib, dass ja auch noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, dein Wort in ihrer Sprache zu lesen. Du siehst auch die große Menge an Institutionen hier in Münster, wo man Bibeln auslegen kann. Vielleicht ist auch jemand unter uns, der sagt, diese Arbeit der Gideons kann ich unterstützen, möchte ich mittragen, dann mache ihm das deutlich. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, ja, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, bei anderen Menschen und in unserem Leben. Amen.